Herzlich willkommen zu Auf ein Whisky, dem Podcast-Format von Spielvertiefung.de. Falls ihr diese Gespräche mögt, die ja alle zwei Wochen gratis erscheinen, unterstützt mich doch gerne mit einem Abo über Steady. Das ist ein Dienstleister aus Berlin, über den ich all das abwickle, was ich als freier und unabhängiger Journalist mit Spielvertiefung anbieten möchte. Falls ihr mich unterstützt, bekommt ihr on top exklusive Podcasts. Das sind zum Beispiel Vorschauen auf die Videospiele des folgenden Monats, aber auch Gespräche, wie zum Beispiel die Folge über die Rollenspielgeschichte mit Jochen Gebauer und natürlich auch Rezensionen. Die gibt es dann für euch zum Lesen oder auch zum Hören. Heute begrüße ich einen Gast, den die Kenner dieses Podcasts ja richtig gut kennen, und zwar Christian Endres. Hallo.
Hallo Jörg, hallo zusammen.
Falls ihr den Christian nicht kennt, versuche ich das mal ganz kurz zusammenzufassen, denn er kennt sich in der Welt der Heldenbücher und Comics nicht nur als Journalist gut aus, sondern ist auch als Schriftsteller aktiv. Und da habe ich glaube, es war im August letztes Jahr, seinen ersten Roman vorgestellt. Das waren die Prinzessinnen. Da ging es noch um Sword und Sorcery. Und seitdem wühlen wir beide uns ja irgendwie so durch die Subgattung der Fantastik, ne?
Ja, so könnte man es nett beschreiben.
Ja, wir waren bei der Sword and Sorcery. Wir waren bei der Space Opera kürzlich. Haben also das Spektrum der Fantastik zumindest schon so ein bisschen angerissen. Übrigens, Christian ist auch nominiert für den Kurt-Laßwitz-Preis. Und zwar mit seiner Kurzgeschichte, Die Straße der Bienen. Und wie ihr an dieser Einleitung schon erkennen könnt, ist er richtig aktiv und hat eben jetzt kürzlich seinen, ja, Cyber-Thriller heißt es, glaube ich, offiziell, ich würde es halt so ein bisschen der Science-Fiction zuordnen, seinen Roman Wolfszone veröffentlicht. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Christian.
Dankeschön.
Meine Güte, du bist ja umtriebig. Ich habe das Gefühl, gerade sind die Prinzessinnen erst im Umlauf und jetzt ist mit der Wolfszone schon wieder was von dir zu lesen. Wie schaffst du das nur?
Ja, es ist ein bisschen eine besondere Konstellation. Die Bücher, die du schreibst, bevor du in einem gewissen Veröffentlichungsrhythmus bist, schreibst du ja auch so ein bisschen auf Halde und arbeitest länger daran. Und so war es im Fall von dem ersten Prinzessinnenroman und so war es auch im Fall von A Wolfszone. Die habe ich beide über einen Zeitraum von mehreren Jahren geschrieben und dann angeboten bei den Verlagen. Dann wurden sie angenommen und deswegen können die jetzt auch alle so dicht beieinander erscheinen und Prinzessin 2 zwischenrein auch noch und jetzt Ende des Jahres schon wieder Prinzessin 3. Also Prinzessin 2 und 3 habe ich seit dem ersten geschrieben, aber Wolfszone ist quasi zwischen Prinzessin 1 und Prinzessin 2 entstanden, bevor Prinzessin 1 überhaupt veröffentlicht war. Klingt jetzt komplizierter, als es ist, glaube ich. Ich will eigentlich nur sagen, die Idee zu Wolfszone hatte ich ja Ende 2019 für eine Kurzgeschichte in Spektrum der Wissenschaft. Und damals haben meine Testlesenden gesagt, hey, zumindest das Setting bietet eigentlich mehr als eine Kurzgeschichte und da solltest du mal über einen Roman nachdenken. Und als dann 2021 die Prinzessinnen-Erstfassung quasi fertig war und ich die an die Verlage geschickt habe und ich überlegt habe, was für einen Roman schreibe ich jetzt als nächstes auf Spekulation sozusagen, um ihn dann anzubieten, habe ich mich daran erinnert und habe dann wirklich aus Wolfszone der Kurzgeschichte quasi zwischen Extremwettersommer und Corona-Lockdown die Erstfassung des Romans Wolfszone geschrieben, während die Lektoren und Lektorinnen der Verlage Prinzessinnen geprüft haben quasi.
Ja, trotzdem Respekt. Also das muss man erstmal hinbekommen. Du hast ja jetzt schon angedeutet, dass es auch in einer Zeit entstanden ist, die für die meisten Leute nicht so einfach war. Dich eingeschlossen vermutlich, da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Aber vielleicht zur Einstimmung für alle da draußen, die sich jetzt unter Wolfszone vielleicht noch nicht so viel vorstellen können. Natürlich sprechen wir in dieser Sonderausgabe noch ausführlicher darüber. Und keine Bange, wir spoilern natürlich nichts, also das ist keine Analyse des Plots oder sowas. Wir reißen das natürlich an, aber so zur Einstimmung bietet sich vielleicht an, einen Teil des ersten Kapitels einfach mal vorzulesen. Wolfszone ist übrigens erschienen beim Heine Verlag, kostet meines Wissens 20 Euro.
Das Hardcover, richtig.
Genau, und ist jetzt überall erhältlich und ich versuche einfach mal den Einstieg vorzulesen. Wolfszone. Joe. Die Wölfe beherrschen Berlin. Dafür bräuchte Joe keinen weiteren Beweis. Gerade sind die mutierten Bestien sogar vor dem Brandenburger Tor zu sehen, wie sie schwer bewaffnete Menschen und spinnenbeinige Bots attackieren. Zwar nur in einem Video auf drei riesigen Bühnenbildschirmen, aber trotzdem. Es ist heftig. Massige Schemen aus Fell und Metall, zurückgezogene Lefzen, gelb leuchtende Augen, lautes Knurren, ratternde Gewehre und Geschütztürme, sprühende Funken, zorniges Heulen, brutales Reißen, spritzendes Blut, dichter Rauch, verzweifelte, abrupt endende Schreie. Heftig, wie gesagt. Trotzdem ignoriert Joe das Video über den Angriff der Cyborg-Wölfe, das schon vor Monaten in der Sperrzone nahe der deutsch-polnischen Grenze aufgenommen wurde, in den Anfangstagen des Konflikts. Wahrscheinlich haben die Wolfsgegner das Bühnensystem der Pro-Wolf-Demo gehackt, um die Aufnahmen der Auswüchse dieser Symbiose von tierischem Instinkt und künstlicher Intelligenz abspielen zu können. Und vermutlich gehen beide Parteien deswegen noch hasserfüllter aufeinander los. Wie bei einem Derby. Maximale Rudelbildung. Die Berliner Polizei hat längst alle Kontrolle über das Geschehen verloren. Da helfen auch die fliegenden Kameradrohnen nichts, die emsig Gesichter scannen, Personaldaten auslesen. Joe, der mit seiner Kombination aus weißem Hemd, grauem Anzug und schwarzer Krawatte sowieso aus der bunten Menge heraussticht, hat dabei nur Augen für seine Beute. Gerade schiebt er eine Aktivistin im geblümten Sommerkleid und mit einer Cartoon-Wolf-Pappmaske zur Seite, nur im nächsten Moment einen Typen mit Muskelshirt und Bandana vom Mund und Nase abzuwehren, der Joe an den Kragen will. Das Gerangel genügt beinahe, damit Joes Zielperson im allgemeinen Chaos verschwinden kann. Zum Glück fällt auch die modisch auf, dank eines ärmellosen roten Hoodies. Als würde man Rotkäppchen verfolgen. Das waren die ersten Absätze aus Wolfszone. Und ich finde, das ist eine ganz gute Einleitung. Zu Beginn haben wir die Wölfe, am Ende haben wir das Rotkäppchen. Und ich muss natürlich Christian sofort die Frage stellen, weil seine vorherigen Fantasy-Romane sich mit Prinzessinnen beschäftigten. Wirst du das Märchenthema einfach nicht los?
Wir haben ja in unserem Märchen-Fantasy-Podcast vor einer Weile auch schon festgestellt, dass Märchen ziemlich in unserer DNS stecken. Und ja, ich kann es natürlich nicht leugnen. Das ist jetzt auch wieder ein Märchenaufhänger. Allein schon durch das Wölfe im Wald und die Gefahr durch Wölfe im Wald. Dann haben wir noch eine Drogenkurierin, die ja durch den Wolfswald fährt später. Und natürlich kokettiere ich dann mit so einem roten Hoodie an der Stelle jetzt auch ein bisschen damit. Es ist in Wolfszone aber längst nicht so vordergründig wie in den Prinzessinnen, wo ich ja bewusst die Märchenmotive in den Vordergrund rücke. In Wolfszone ist es eher so, ja, das Spiel eben mit dem Grundsetting. Der Wald ist dem Märchen immer recht nahe und da dringt jetzt aber die Zukunft, die Science-Fiction, die Nanobots, die künstliche Intelligenz ein. Also es schafft auch so eine zusätzliche Spannung, diesen klassischen Märchenort, den ostdeutschen Märchenwald mit diesen futuristischen und sehr gegenwärtigen, aber eben auch sehr futuristischen Themen aufzuladen. Und es kommt jetzt in diesem Anfangskapitel sehr märchenlastig vielleicht drüber, eben auch durch diesen Wolf- und Rotkäppchen-Gedanken, aber es zerstreut sich dann auch im Laufe des Romans wieder ein bisschen, kommt dann wieder ein bisschen mehr, mal mit einer Traumsequenz und geht dann wieder in den Hintergrund. Es ist keine primäre Aufgabe jetzt von Wolfszone, das Märchen in die Zukunft zu führen oder so.
Ja, immer wenn ich Brandenburg höre, habe ich tatsächlich sofort das Lied von Reinhard Grebe im Kopf. Ich weiß nicht, ob du es kennst, vermutlich schon, oder?
Ja.
Also es gibt Länder, wo was los ist. Es gibt Länder, wo richtig was los ist. Und es gibt Brandenburg.
Es ist ja gut, dass ich Brandenburg jetzt mit Cyborg-Wölfen ausgestattet habe.
Das ist ja so quasi die Nationalhymne der niederdeutschen Trostlosigkeit, sage ich mal. Andererseits hat Brandenburg innerhalb der Fantastik tatsächlich so ein gewissen Vorteil als Schauplatz und wird auch immer beliebter. Ich habe erst kürzlich, wann war denn das, die ARD-Serie Oderbruch mit mir angesehen. Und da ist es ja auch so, dass im Grunde ein uraltes Sagen- und Legendenmotiv zurückkehrt an dieser Grenze von Deutschland und Polen, in dieser gefühlten Tiefebene und Wildnis zwischen Wald und Co. Und da passieren ähnliche Dinge wie in deinem Roman. Ich umreiße das jetzt nur, ohne irgendetwas zu verraten. Da findet man irgendwo Leichenberge. Alles wird abgesperrt. Polizei ist da. Ich glaube sogar Militär ist da. Es ist so eine No-Go-Area. Und dann gibt's da so ein kleines Kaff in der Nähe. Und dort versammeln sich Angehörige interessierte Journalisten, natürlich auch die Kriminalpolizei, die gerufen wird, natürlich aus Berlin. Und ich hatte mich gewundert, ich habe mich gefragt, warum Brandenburg sich als Schauplatz so anbietet. Und letztlich liegt es ja irgendwie auf der Hand, weil du hast da im fernen Osten eben Polen, was ja auch eben noch so eine Art Mysterium ist für viele vielleicht oder auch als Wildnis gilt, die da nahtlos übergeht. Dann hast du im Norden natürlich das Meer und irgendwo in weiter Ferne im Süden diese Hauptstadt Berlin. Und du kannst da schon einiges konstruieren. Oder gab es für dich auch mal einen alternativen Schauplatz?
Es ist schon so, wie du sagst, die Nähe zu dieser Weltstadt Berlin. Und dann fährst du 1-2 Stunden und bist in der Pampa und in verschiedenen Arten von Abgelegenheiten und auch von Wildnis. Also schon ist ein sehr cooles geografisches Vorstellungsmerkmal als Schauplatz für einen Roman. Und die Wölfe in Brandenburg und Berlin sind ja sowieso schon quasi etabliert in unserer Wirklichkeit. Ich hatte tatsächlich drüber nachgedacht, ob ich es halt auch in meiner bayerischen oder unterfränkischen Heimat spielen lasse. Aber letztlich ist es dann auch irgendwo so, dass alles, also auch in Wolfszone, um das mal zu sagen, geht es ja um das fiktive Örtchen Dölmo, das letzte Dorf vor der Sperrzone, vor dem Bundeswehrlager und vor dem Wald der mutierten Cyborg-Wölfe, wo die eben durch Nanobots sich jetzt verändert haben. Und auch in Dölmo kommen dann eben die Journalisten, die Wissenschaftler, die Soldaten, die Wolfsgegner, die Wolfsfreunde zusammen. Und da muss ja der Privatdetektiv Joe Danziger, den wir jetzt am Anfang kennengelernt haben, die Tochter von Deutschlands reichster Rüstungsunternehmerin und Drohnen- und Waffenfabrikantin, finden, die in dem Camp von Pro Wolf verschwunden ist. Sprich, dieses Dorf, auch wenn es fiktiv ist und auch wenn es in Brandenburg liegt, für mich ist es so ein Stellvertreter für Dörfer, egal ob du jetzt in Nordrhein-Westfalen bist, weiter im Norden oder ob du im Süden bist oder eben in Brandenburg. Ich glaube so, dieser generelle Spirit von so einem etwas abgelegenen Dorf, nicht ganz weg vom Schuss, weil ja die Stadt trotzdem erreichbar ist, aber trotzdem halt so ein bisschen eine eigene Welt. Die Probleme mit der Landwirtschaft, die immer mehr mit Extremwetter auch zu kämpfen hat. Landflucht war vor ein paar Jahren mal ein großes Thema. Jetzt ist es so ein bisschen der Widerstreit, weil ja der Trend auch wieder so ein bisschen ist, aufs Land zu gehen. Ja, und wie so eine Dorfgemeinschaft, so ein Dorf tickt. Ich glaube, das ist universell. Also klar, es ist sprachlich ein bisschen anders, vom kulinarischen her und so, alles klar. Aber ich glaube, du kannst so einen gemeinsamen Nenner finden der Mentalität zwischen den Menschen, auf Anführungszeichen, auf dem Land, in Brandenburg, in Bayern und in NRW. Es ist trotzdem, da ist so ein gemeinsamer Nenner, glaube ich. Und den zu erkunden, habe ich jetzt halt in Brandenburg und Dölmo für mich festgelegt als Handlungsschauplatz.
Ja, eine ähnlich dünn besiedelte Tiefebene habe ich erlebt damals im Emsland an der Grenze zu den Niederlanden. Da hatte ich auch das Gefühl, dass da einige Dörfer und Siedlungen seit dem 16. Jahrhundert vielleicht bestehen. Zwischen Moor und den ganzen Weiden. Vielleicht ist es ja so, dass ich diese Gegend, also diese norddeutsche Tiefebene, die sich ja zieht eben letztlich vom Rhein dann rüber bis nach Polen, dass die sich als Terra Mystica vielleicht so eher anbietet. Und der Osten, sprich Brandenburg, ist vielleicht besser geeignet, weil du eben an der Grenze vom Emsland, da hast du halt das hochentwickelte, dicht besiedelte Holland. Da kann man sich nicht vorstellen, dass da vielleicht irgendetwas Düsteres, Unheimliches oder noch Schlimmeres passiert, um das jetzt mal so platt auszudrücken. Auf der anderen Seite hast du Brandenburg und die Grenze zu Polen und damit kokettierst du ja auch so ein bisschen, dass es dann natürlich Gerüchte gibt und Verbindungen gibt. Und da kann man sich natürlich auch vorstellen, weil dahinter nochmal die Ukraine, Russland und Co. liegen. Also ein viel größeres, weiteres Land, das man vielleicht so gefühlt eben als, was natürlich ein Vorurteil ist, aber ja, was das Kriminelle betrifft und die Zivilisation und Technik als ein bisschen urwüchsiger betrachtet, wo alles möglich ist, auch das Allerschlimmste.
Ja, und was natürlich jetzt für Wolfszone auch wichtig war, die großen klassischen Detektive sind ja auch alle in Weltmetropolen letztlich, wo sie anfangen. Also Philip Marlowe von Raymond Chandler hat halt L.A. zum Beispiel. Und der Schule von Chandler folge ich schon bis zu einem gewissen Grad und möchte dann natürlich trotzdem Joe als Detektiv einen eigenen Spin geben und einen eigenen Charakter. Aber dass er so eigentlich als Hoheitsgebiet eine große Metropole hat, das war mir schon wichtig. Und das war dann eben Berlin. Und dass aber dann die Story in der Wolfszone dann raus aus der Stadt muss, womit ich ihn ja auch als Städter aus seiner Komfortzone raushole. Und was ja auch viel mit gerade im ersten 100, 150 Seiten, finde ich, den Charme der Joe-Kapitel ausmacht, oder so hoffe ich zumindest, dass der vegetarische Städter da ständig auf die Dorfmenschen trifft und das nicht ganz ohne Reibung abläuft meistens. Und dadurch, dass ich dann Berlin als die deutsche Stadt halt festgesetzt hatte, dann war halt Brandenburg und das fiktive Örtchen Dölmow für mich einfach naheliegend. Ich hätte natürlich auch München oder Hamburg nehmen sollen, aber das ist, wie du sagst, dann war das mit Brandenburg einfach runder für mich. Und ich habe ja auch ein paar Beziehungen zu Brandenburg und Berlin. Ich war da schon, ich habe Freunde da, ich schreibe für Berliner Medien, also das ist so ein bisschen so der persönliche Hang. Und als Wolfszone ist ja, wie gesagt, während der Lockdowns entstanden. Und als mir dann Bekannte aus Brandenburg, die halt mal einen Ausflug mit dem Auto gemacht haben, was ja möglich war, die sind dann durch ein Dorf in der Walachei von Brandenburg gefahren. Und da hat er dann vom Beifahrersitz aus mit dem Handy gefilmt, wie sie durch so ein Dorf gefahren sind, hat sie mir geschickt und gesagt, so habe ich mir Dölmow vorgestellt. Und ich habe gesagt, ja, genau, ich habe es mir auch genauso vorgestellt. Und das war ein cooler Moment, so irgendwie, dass das plötzlich Dölmow real war in Brandenburg.
Ja, ich kann nicht anders. Ich muss einfach nochmal den Grebe zitieren. In Brandenburg ist wieder jemand gegen einen Baum gegurkt. Was soll man auch machen mit 17, 18 in Brandenburg?
Naja, Joe fährt ja am Anfang in den Graben, aber es kommt ja auch hin.
Ich musste sofort daran denken, als ich das gelesen habe. Es ist ja so, du platzierst deinen Roman rein zeitlich in einer nahen Zukunft. In der hat sich schon einiges getan. Und das unterscheidet ihn natürlich auch von der von mir erwähnten TV-Serie Oderbruch, die im Grunde die Gegenwart spiegelt, dass bei dir schon einiges passiert ist, was mit Science-Fiction zu tun hat. Drohnen sind sowieso alltäglich, die werden nicht nur eingesetzt, um die Leute zu überwachen, das kam ja in der Einleitung schon ein bisschen vor, sondern auch wie Butler zu begrüßen. Es gibt eine schöne Szene, die du beschreibst, als Joe Danziger die Villa der Großindustriellen besucht, denn er wird ja von ihr beauftragt, also von der mächtigsten Rüstungsfirma Europas, angeführt von einer Frau namens
Silvia Graupen.
Silvia Graupen, genau. Und das Schöne ist, dass in den Dialogen von Joe ja auch immer so ein Sarkasmus durchklingt. Als sie ihn anruft, glaubt er erst an einen Scherz. Denn sie ist sehr, sehr bekannt, eben auch aufgrund des Vorfalls, dass da auf einmal irgendwelche Cyborg-Wölfe gesichtet werden, die eben auch für Tod und Chaos sorgen letztlich, sodass das ganze Gebiet abgesperrt wird vom Militär. Und dieses Militär verfügt auch schon über so Kampfläufer. Du beschreibst sie, glaube ich, als wie so mechanisierte laufende Oktopusse, ne?
Ja, genau, so eine Mischung, so spinnenbeinige Tintenfische. Und die kommen halt alle aus den Fabriken der Graupen.
Ja, also da spielt auch so eine Art, ja, so ein bisschen Flair vom Krieg der Welten mit rein. Das sind allerdings ganz normale, gegenwärtige Waffensysteme in deiner Welt, in diesem Deutschland, ja, das vielleicht so, weiß ich nicht, 50 Jahre voraus ist, auf jeden Fall in der nahen Zukunft, ne?
Ja, so viel würde ich gar nicht draufgeben. Also ich mache es nie konkret, das ist ein bewusster Schachzug, denn es geht in dieser Art von Near Future Science Fiction für mich auch darum, den Menschen schon am Anfang zu zeigen, das ist nicht die Gegenwart, das ist ein Stück weit nach vorne, aber ob das jetzt 15 oder 25 Jahre sind, das ist nicht festgesetzt. Und dadurch entsteht dann nämlich der Effekt, dass je länger du es liest, desto mehr wird es zur Gegenwart, gerade weil du dir so Sachen wie der Klimawandel wird schlimmer, die Spaltung der Gesellschaft, die Fake News, die Deepfakes, das wird schlimmer. Das ist ja von unserer heutigen Warte aus absolut vorstellbar und alles auch relativ wahrscheinlich, dass KI, dass das Klima noch heftiger wird, dass das noch alles Konsequenzen hat. Und dadurch will ich eigentlich so ein bisschen die Grenze verwischen eben zwischen Gegenwartliteratur und Science Fiction und deswegen auch nicht konkret irgendwie, es spielt 2040 oder whenever.
Ja, ich finde, das machst du auch ganz gut und das trägt auch dazu bei, dass man sich eben selber Gedanken macht, wann könnte das denn bloß sein? Und dann flechtest du im Grunde, du hast es angedeutet, schon all die, ja, die schlechten Nachrichten ein, von denen wir eigentlich schon umgeben sind, dass es eben mit dem Klima immer schlimmer wird. Also einerseits die schlimme Trockenheit schon im Frühling, dann die Überschwemmung. All das wird auch hier thematisiert und ein bisschen weitergesponnen schon. Dann hast du auf der technologischen Ebene einiges drin, wo ich dachte so, okay, das ist jetzt so, jetzt geht's ein bisschen Richtung Blade Runner auch. Denn der Auftrag für Joe ist ja, diese Sylvia Kraupen die Tochter zu finden, die verschwunden ist. Und da fragt man sich als Leser am Anfang, ich verrate aber nicht, wieso, weshalb, warum, ja, warum engagiert sie gerade diesen Detektiv aus Berlin? Könnte die nicht irgendeine Eliteeinheit, die ist doch Milliardärin und so weiter. Aber ich finde, das wird dann ganz plausibel dargelegt. Und Joe macht sich also auf den Weg, um diese Tochter zu finden. Und die ist plötzlich weg. Man weiß nicht genau, was sie eigentlich vorhat. Aber sie soll sich halt auf den Weg gemacht haben zu diesem Dorf an der deutsch-polnischen Grenze, wo eben genau diese Zone, diese Militärsperrzone eingerichtet worden ist. Und es gibt zwei Fraktionen, sage ich mal, das klang auch schon in der Einleitung an, da gibt es Pro-Wolf-Aktivisten, die wollen im Grunde dafür sorgen, dass es da eine Art Reservat gibt, dass die Wölfe geschützt werden, denn es handelt sich eben nicht um rein technische Konstrukte irgendwie oder um Aliens oder sowas, sondern tatsächlich um eine Mischung aus echten Wölfen und Nanotechnologie. Auch das erläuterst du richtig, richtig gut, plausibel finde ich, denn aufgrund der Tatsache, dass diese Wölfe schon durch die biologische Forschung und so weiter getrackt werden und markiert worden sind, konnten halt die Nanoroboter, und das ist natürlich jetzt eine fiktive Technologie, die konnten halt durch einen dummen Zufall, konnten sie darauf zugreifen und sich mit diesen Wölfen verbinden. Und in dieser Symbiose entstehen deine Cyborg-Wölfe. Was ich noch sagen wollte, die vermisste Tochter der Großindustriellen, die hat auch eine besondere Technologie. Und zwar schwirren zwar überall in Berlin und auch in Brandenburg teilweise Drohnen herum, die dein Gesicht scannen. Aber dann gibt's wie so oft eben auch eine Gegentechnologie. Sie hat eine Software, die kann ihr Gesicht dann verändern, ne?
Genau, die macht die Erkennung schwierig bis unmöglich oder leitet zu einem falschen Datenbankeintrag. Das ist ja genau das, was IT ausmacht. Die einen denken sich Maßnahmen entweder zum Schutz oder zum Angriff aus und die anderen überlegen sich Gegenmaßnahmen. Das ist das ganze Spiel beim Hacken und beim IT-Security und bei Überwachung und Tracken, dass es immer zwei Teams gibt, die im Endeffekt gegeneinander spielen. Die einen erfinden was und die anderen versuchen, das zu zerstören oder zu durchdringen oder hinter die Barriere zu kommen. Und das ist halt so ein Beispiel dafür, wie so ein Rüstungsunternehmen der Zukunft, das halt nicht nur Kampfläufer und Drohnen herstellt, sondern auch, sagen wir, für Geheimagenten oder sowas oder für Politiker Technologien entwickelt, dass dann eben auch so eine Brille hergestellt wird, die dein Gesicht so verändert, wenn ein Abtastscanner drauf geht, dass du nicht mehr als der Mensch erkennbar bist, der du eigentlich in der Datenbank bist und das zu einem anderen Eintrag leitet. Also biometrischer Fake sozusagen, ein bisschen.
Und du erzählst deine Geschichte aus mehreren Perspektiven. Es gibt einige Protagonisten, nicht nur Joe. Danach folgen dann Kapitel mit anderen Charakteren, darunter zum Beispiel Tarik, der bei der Bundeswehr aktiv ist und dort eben bei der Einheit ist, die durch diesen Wald streift und versucht, die Wölfe zu finden, das Ganze einzugrenzen. Dazu muss man sagen, weil sich einige jetzt vielleicht wundern, hey, die haben Drohnen, das Gebiet ist quasi umzingelt, wie können die denn jetzt da Probleme haben? Da verrate ich auch nicht zu viel, wenn ich sage, dass sich die Wölfe eben sehr gut anpassen an das, was da passiert. Und dieser Tarik gehört zu einer Bundeswehreinheit und der erlebt dann eben, ja, sag ich mal, eher so die zeitlosen Probleme der Gesellschaft, wie zum Beispiel den Rassismus, weil er aus Syrien kommt, sich freiwillig gemeldet hat für die Bundeswehr. Eigentlich will dieser Tarik mit Drohnentechnologie meines Wissens mal irgendwann seine eigene Firma gründen und dachte sich, hey, fange ich mal bei der Bundeswehr an. Seine Kameraden und Kameradinnen können es halt nicht lassen, ihn aufzuziehen und rassistisch zu reizen, sage ich mal. Und diese alltäglichen Probleme der Gesellschaft, Mobbing, Rassismus, Sexismus. Auch das lässt du so einfließen. Sprich, auf der einen Seite hat man so dieses technologische, dieses Cyberflair, was an Blade Runner erinnert. Auf der anderen Seite sind die Charaktere, zu denen neben Tarek eben auch zum Beispiel eine Drogenkurierin gehört, die auf dem BMX-Rad da durch die Pampa fährt.
Zwischen ja, Mountainbike aber, ja.
Auf dem Mountainbike durch die Pampa fährt und zwar zwischen all diesen, also in diesem Wald unterwegs ist, wo ich mich am Anfang auch gefragt habe, hey, wie kann das sein, dass die da jetzt, trotz der Tatsache, dass sie das überaus sportlich ist und einen Hintergrund hat, wie kann das sein, dass sie da ungesehen und ohne zu Schaden zu kommen, da nachts durch die Wälder radelt. Aber auch das wird, finde ich, plausibel erklärt. Auch sie lernt man kennen. Und da sind noch andere Charaktere und selbst die Wölfe, das fand ich dann ganz interessant, beschreiben manche Situationen aus ihrer Sicht. Und ich denke, an der Stelle hat mich die Geschichte dann besonders neugierig gemacht, weil du dich eben auch in sie hineinversetzen kannst und mitbekommst, was diese Cyberwölfe so denken. So werden sie eben nicht nur dieses ferne Monster, sondern man kann so ein bisschen nachvollziehen, was da eigentlich passiert. Das ist, finde ich, ist dir da ganz gut gelungen.
Danke, es ist ja eigentlich nur ein Wolf, immer derselbe, DW7X, der von seinem Rudel verstoßen wurde. Also sie sind alle Cyborgs, aber er wurde deshalb verstoßen, weil ihm der Krieg gegen die Menschen, also bevor es eine Sperrzone wurde, gab es halt schon Zusammenstöße zwischen menschlichen Jagdtrupps und Söldnern, bevor dann die Bundeswehr das in die Hand genommen hat mit dem Zäunen. Und diese Zusammenstöße und dieser Konflikt hat dem DW7X eine posttraumatische Belastungsstörung eingebracht und seine gewalttätigen Aussetzer und seine Blackouts aufgrund dessen haben dafür gesorgt, dass sein Rudel ihn halt ja, rausgeworfen hat und er jetzt als einsamer Wolf durch diesen Wald streift und die Perspektive zeigt uns halt auch, dass die Nanobots und also die künstliche Intelligenz der Nanobots und der natürliche Instinkt des Wolfes, das ist keine friedliche Symbiose. Das ist ein Ringen. Wer hat das Kommando? Wenn der Wolf nicht macht, was die Nanobots wollen, dann gibt es auch mal einen Schmerzstoß und sowas. Also es ist keine glückliche Beziehung, was die Wölfe und die KI da haben. Und das soll das alles so ein bisschen zeigen. Und klar, es hat mich auch unglaublich gereizt, diese in Anführungszeichen Tier-Fantasy-Perspektive zu nehmen. Sie ist ja auch sprachlich ganz anders als die anderen. Auch setzerisch ist sie anders. Sehr viele Absätze, sehr noch ein bisschen abgehackter alles und prägnanter. Also wirklich um diese Fremdartigkeit des doppelten Gedankenflows auch so ein bisschen und dieses Zwiespalt, dieses ewigen zwischen Wolf und Technik.
Ja, ich lese vielleicht einfach mal einen kleinen Abschnitt vor von DW7X, damit man sich das vorstellen kann. Ja. Blut. Er träumt von Blut. Seinen langen Zähnen, die sich in Beute graben. Fleisch. Noch mehr Blut. Als er erwacht, leckt er sich sofort über die Schnauze, über das Fell. Und über das scharfkantige Metall, das aus seinem Körper ragt. Nun schmeckt auch die Wirklichkeit nach Blut. Wie kommt es aus seinen Träumen dorthin? Er weiß es nicht. Das passiert ihm in letzter Zeit öfter. Diese Blackouts, Lücken in seinen Erinnerungen. Als hätte eine Krähe dem Kadaver seiner Erlebnisse etwas Entscheidendes entrissen. Eine Nachwirkung der Veränderung, des Krieges gegen die Menschen. Der Dinge, die seinen Wolfskörper verwandelt haben. Seine Sinne, sein Denken. Ich glaube, das kann man jetzt ganz gut erkennen, ne? Dass du da versuchst, eher in Fragmenten und in Bildern so ein bisschen zu erzählen, ja, und so ein bisschen zu packen. Wie könnte so eine Mischung aus Tier und Maschine das Ganze erleben?
Ja, das war in der Ursprungsfassung ein bisschen zahmer. Und während ein Lektorat hat dann mein Heine-Lektor gesagt, gebt dadurch noch ein bisschen Gas und hat mich sozusagen von der Leine gelassen. Und dann habe ich alle Wolfskapitel einfach wirklich so so fremdartig und trotzdem noch so Mainstream-literarisch wie dabei möglich oder so gemacht. Also der Kompromiss ist ja auch, Leute sollen es nicht aufschlagen, denken, what the fuck, ja, ist ja klar. Denn das ist ja eben auch das Grundsätzliche, was du vorhin auch gesagt hast, ist eine Mischung aus Krimi und Science-Fiction. Und es liegt zum Beispiel jetzt auch in vielen Thalias oder so im Krimi-Bereich. Und deswegen war für mich immer klar, es muss so geschrieben sein, dass es also sind meine beiden Lieblings- und Herzensgenres, die da zusammenkommen. Aber es muss so geschrieben sein, dass es auch jemand liest, der eigentlich sonst nur Krimis liest und mit Science-Fiction nicht so viel am Hut hat. Aber auch ein Science-Fiction-Fan muss genug Science-Fiction darin finden, dass er auch seinen Spaß mit hat. Und die Schnittmenge daraus hat Wolfszone ergeben letztlich. Und wenn ich das noch ausführen darf, weil du vorhin gesagt hast, es geht auch um so alltägliche gesellschaftliche Dinge, Rassismus und Sexismus und das, oder auch was ich vorhin über den gemeinsamen Nenner im dörflichen Spirit so erwähnt habe, das ist, finde ich, was aus dem Krimi eindeutig kommt, denn der Krimi ist für mich das literarische Werkzeug, um die Gesellschaft und alle Milieus darin wirklich zu zeigen, ein Stück weit zu sezieren. Und die Science-Fiction-Elemente sind dann dafür da, einfach um aktuelle Thesen zu extrapolieren. Also künstliche Intelligenz, Nanobots, Klimawandel. Das sind so die beiden Pole, zwischen denen ich Wolfszone ja inszeniert habe.
Jetzt muss ich nochmal nachfragen, dieses, was der Lektor anmerkte, dieses in Anführungsstrichen harmlose, bezog sich das auf deine Wortwahl in der ersten Fassung, dass es vielleicht nicht so, dass es nicht gewalttätig oder krass genug war, oder eher auf den Stil im
Allgemeinen? Ich habe die Wolfskapitel genauso geschrieben wie die Kapitel der Menschen.
Ah, okay.
Und er wollte einfach einen klaren Cut, einen klaren Unterschied. Also es war schon immer so ein bisschen kantiger, ne? Also noch ein bisschen kantiger, aber er wollte einfach noch mehr. Und
die Struktur der Sätze und dieses...
Ja, genau.
Alles klar.
Viele Hauptworte, den Flow verändern, dass es ein eigener Flow wird, den aber nur die Wolfskapitel haben. Witzigerweise habe ich mich dabei erinnert, dass ich vor 10 Jahren oder so mal für Bastei 2 Werwolf-Krimis geschrieben habe und bin so ein bisschen in die Perspektive reingegangen. Das war zwar eine Ich-Perspektive, aber dieses super Kantige mit vielen Absätzen kam ein bisschen aus der Richtung damals, und dann habe ich das einfach jetzt mit 10 Jahren mehr Schreiberfahrung quasi zu einer neuen Sache gemacht.
Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein guter Hinweis gewesen von dem Lektor, denn mir gefiel das, gerade diese Verfremdung auch auf den ersten Blick, also dass man sofort erkennt, hier, das sieht anders aus, das hat mir gut gefallen. Aber trotz der Tatsache, dass du dort eben auch Gesellschaftskritik drin hast, dass es den Leuten dann auch teilweise nicht allzu gut geht. Du spinnst ja auch ein paar Biografien bis zurück zu der Stelle, wo sich das Leben der Leute verändert und so weiter. Also trotz der Ernsthaftigkeit, die man schon auch erkennen kann, die ja auch dazugehört, hast du immer wieder einige Absätze dazwischen, die eben auch mit der Tagespolitik so ein bisschen kokettieren, die ich auch ganz toll finde. Ich muss hier leider nochmal was vorlesen. Es spricht sich natürlich rum. Deutschland ist auf einmal international der Brennpunkt durch dieses militärische Schutzgebiet, in dem es Cyborg-Wölfe gibt. Die Amerikaner bieten schon schmunzelnd ihre Hilfe an, so nach dem Motto, lass doch mal CIA und Co. da landen, die kriegen das auch schon gebacken. Dann daraufhin drohen die Russen, die Chinesen, ich weiß nicht, ob auch Nordkorea dabei war, nee, wenn ihr die da reinlasst, dann müssen wir auch oder so. Und dann gibt's irgendwann auf Seite 61 so einen kleinen Absatz über die Briten, den muss ich mal vorlesen. Der König wünscht den Politikerinnen und Politikern des Deutschen Bundestages viel Kraft und Weisheit in dieser schwierigen Stunde. Die englische Premierministerin erklärt derweil, dass man zur Not den Eurotunnel blockieren würde, bevor die Cyborg-Wölfe Großbritannien erreichen. Und ein Tory-Politiker macht sich für die Wiederbelebung der Fuchsjagd stark, um Vorfälle wie in Deutschland auf der Insel zu verhindern.
Ja, das ist über den ganzen Roman immer mal eingestreut, dann. Der Fokus ist natürlich klar ein deutscher Fokus, also aus Deutschland heraus, das sind alles Figuren, die in Deutschland leben, aber die Wolfszone in dem Setting ist natürlich trotzdem eine weltweite Schlagzeile und alle gucken drauf, Politiker, Menschen, da sind plötzlich Cyborg-Wölfe. Es ist zum Beispiel auch eine japanische Delegation in Dölmo unterwegs, die möchte eine Anime-Serie aus dem Ganzen machen und ist wegen der Lizenz nach Deutschland gekommen zum Beispiel. Und ja, die Polen wollen eine Mauer hochziehen im Wald an der Grenze, so wie jetzt die Premierministerin von Großbritannien, England sagt, ich mache den Eurotunnel dicht, damit die, das ist natürlich auch so ein bisschen die Migrationspolitik, und ja, das so funktioniert halt Near Future Science Fiction, du nimmst Sachen aus dem Hier und Jetzt und spinnst die weiter und verpackst die in Elementen deiner Geschichte, die passen, die aber halt noch eine andere Aufladung haben.
Ja, ich finde das auch sehr sympathisch. Es kommt ja auch zu so einer Art Katastrophentourismus. Also die Leute wollen dahin und wollen sich das anschauen, was da passiert. Und der Joe ist im Grunde so dein nicht ein Eisbrecher, aber so ein bisschen der Spiegel. Der fällt eben nicht rein auf all die hysterischen Clickbait-News und so weiter, aber schildert sie natürlich und kommentiert das auch, behält aber meist die Ruhe wie so ein, ja, ich hatte ihn sofort vor Augen, so als diesen klassischen Detektiv quasi, der nichts zu nah an sich ranlässt, aber alles auch so ein bisschen klar und scharf beobachten kann, was da um ihn herum passiert. Also diese ganze Hysterie und was da alles aufmarschiert. Also das kommt schon richtig gut rüber, finde ich.
Das ist ja auch unser Alltag. Wir werden mit Nachrichten, Katastrophenmeldungen und mit polarisierenden Meldungen, ob das jetzt Social Media ist oder so gewichtete Berichterstattung in den Medien, wir werden ja immerzu beschallt mit all diesen Dingen. Also es ist für mich auch eine Form der Darstellung unserer Wirklichkeit halt mit Bezug auf die Wolfszone, dass du aus allen Ecken und Enden beworfen wirst mit Theorien, mit News, mit Fake News, mit Eindrücken, mit Meinungen. Und das muss man auch erstmal alles filtern. Das ist auch eine der großen Aufgaben, finde ich, für uns allen im Alltag, dass wir wirklich unseren Weg durch diesen Urwald und Wald und dieses wild wuchernde Konstrukt aus News und Meldungen finden und Meinungen. Und es wird auch immer schwieriger.
Und wir haben ja durch den Überfall auf die Ukraine in der letzten Zeit eben erlebt, wie schnell sich manche Dinge ändern können. Auch was die Wahrnehmung von Militär, von Waffen, was den Stellenwert eines Soldaten oder einer Soldatin in der Gesellschaft angeht oder überhaupt den Blick auf einen Krieg, der möglicherweise gar nicht fern ist. Und auch so einen Moment gibt es in dem Roman, ich zitiere nochmal, einen solchen militärischen Kontrollpunkt mitten in Deutschland zu sehen, auf dem Weg in irgendein Kaff in Brandenburg, wirkt auf Joe höchst befremdlich. Als wäre er, ohne es zu merken, in ein anderes Land mit einem darin tobenden Krieg oder Bürgerkrieg gefahren. Oder zurück in die Zeit, als die Mauer noch stand, mehr als uralte Geschichte war. Das sind auch so Dinge, die erscheinen einem. Das ist jetzt Near Future, das ist ein Cyber-Thriller, also Science Fiction. Aber die erscheinen einem plötzlich wesentlich plausibler als noch vor 4, 5 Jahren.
Ja, ich muss ja dazu sagen, ich habe es ja schon angesprochen, dass ich 2021 die Erstfassung von Wolfszone geschrieben habe. Und dann kam ja der Überfall auf die Ukraine und das hat dann meine Überarbeitung natürlich getroffen des Romans. Und das war dann auch seltsam, zwischen dem ersten Niederschreiben und den späteren Überarbeitungen zu merken, wie die Realität viel näher plötzlich an den Roman herangerückt ist. Also den Satz, den du jetzt gerade vorgelesen hast, den hatte ich schon in der Ursprungsfassung drin. Aber die Vorstellbarkeit von einem Kriegsgebiet an der deutsch-polnischen Grenze ist jetzt irgendwie ganz anders, als es das halt noch, wie du sagst, vor 3, 4 Jahren war. Und das hat mich dann selber beeindruckt oder auch ein bisschen durchgeschüttelt, wie da plötzlich die Wirklichkeit aufgeholt hat. Denn ich hatte so bei der Niederschrift eher so den Kosovo-Konflikt als den Vorlage, aber so im Kopf halt, was ich so aus den Nachrichten damals noch immer wusste und so. Und plötzlich ist es aber ein ganzes Stück näher gekommen, alles. Und das war, ja, es das zeigt, wie die Welt ist. Und das gilt auch für Klima und das gilt für Krieg und alle Konflikte drumherum. Die Einschläge kommen einfach näher. Und das ist, glaube ich, unser Lebensgefühl geworden.
Ja, was der Roman dann auch ganz, ganz gut macht, ist, dass man in dem Moment, wo man die wesentlichen Charaktere kennengelernt hat und ihre Sicht und ihre Vergangenheit, da hat man vielleicht den einen oder anderen, mit dem man sich mehr identifizieren kann oder eben weniger. Aber auf jeden Fall geht es da bis hin zu einem Cyborg-Wolf. Und wenn man das alles so platziert hat für sich, läuft es eben darauf hinaus, dass all diese Protagonisten oder auch all diese Motive in Dölmo an der Grenze, in der Sperrzone, dass da alles zusammenfließt. Und natürlich ist Joe ja eben, wie gesagt, auf der Suche nach der Tochter der Großindustriellen. Da hat man einiges an Neugier und Fragezeichen im Hinterkopf, wenn man sich mit Joe dann immer weiter in die Tiefebene bewegt. Und das ist, glaube ich, auch, das macht so den Unterhaltungswert des Romans aus, dass da tatsächlich so eine kleine Terra Mystica irgendwo ist, in der etwas in Anführungsstrichen Ungeheuerliches, aber eben auch nicht ganz Unrealistisches passiert ist. Und da will man natürlich wissen, worauf das Ganze hinausläuft. Aber dazu sage ich jetzt nichts. Vielleicht noch mal so als kleine Einordnung. Der Roman hat 512 Seiten Und ich würde sagen, der liest sich richtig flott. Es gibt übrigens auch eine kleine Rezension auf Spielvertiefung. Da hat ein Leser deine Wolfszone schon weggeschmökert, würde ich sagen.
Oh, sehr schön.
Ich zitiere nochmal. Und zwar kommt das von Olaf, der hat Wolfszone gelesen. Thriller im klimagepeinigten Deutschland, mutierte Cyberwölfe versetzen die Gesellschaft in Unruhe. Man ist mittendrin in der Wolfszone, erzählt aus mehreren Perspektiven. Kaum hat man angefangen zu lesen, sind die 500 Seiten um. Hätte erwartet, länger dafür zu brauchen, und das ist immer ein gutes Zeichen. Es liest sich irgendwie zwischen King und einem Fitzek, Anmerkung, meine Kenntnis der Autoren hält sich in Grenzen. Es vermischt Fiktion, Märchen mit der Realität und präsentiert es im Hauptstrang aus detektivischer Perspektive. Die Teilgeschichten mag ich, auch wenn die Kurier-Story mir persönlich dann doch etwas über die Stränge zieht. Die übrigen Teilgeschichten finde ich gut. Sprachlich ist es sehr zugänglich, wie bei den oben genannten Autoren. Und die Wölfe? Es dreht sich zwar alles ständig um Wölfe, diese bleiben aber eher im Hintergrund. Der Fokus liegt auf dem Menschen. Eine Fortsetzung würde ich gerne lesen. Das klingt doch mal gut.
Kann ich mich nicht beschweren, würde ich sagen.
Jetzt will ich dich damit natürlich auf gar keinen Fall konfrontieren, mit irgendeinem nächsten Teil, sondern gerne noch bei dieser Wolfszone bleiben und bei der Entstehung. Du hast ja schon einiges berichtet, dass du die Idee dazu schon relativ früh hattest, während Corona. Wie hat sich das denn dann so herauskristallisiert, dass da, du hast die Kurzgeschichte, glaube ich, erwähnt, und in dieser Kurzgeschichte ging es dann schon im Kern um die Cyborg-Wölfe.
Genau, das war ein bisschen eine Cyber-Fabel noch mehr. Das ist eher so eine Zusammenfassung, wie sich im Wald die ganzen Tiere, vor allem die Wölfe, verändern und es dann zum Krieg mit den Menschen kommt und was dann dabei rauskommt. Und am Ende waren die Füchse sozusagen die lachenden Dritten, weil die Technologie für sich genutzt haben, während die anderen sich die Köpfe eingeschlagen haben. Als ich daraus einen Roman machen wollte, war mir ziemlich schnell klar, dass der Krimi das beste Vehikel dafür wäre, auch aufgrund meiner persönlichen Vorlieben. Und der Detektivkrimi spezifisch, der Hardboiled-Ermittler, der Private Eye, der Schnüffler zwischen Ritter und Romantiker, Zyniker und Hoffnungsträger, sowas. Und dann habe ich das als Grundplot gehabt, aber schnell gemerkt, ich möchte mehr von dieser Wolfszone zeigen und nicht nur über den Ermittler. Und dann kam mir die Idee, dass halt Joes Ermittlung der rote Faden ist. Er hat also jedes zweite Kapitel, aber drumherum und dazwischen habe ich eben noch diese 4, 5 anderen Handlungsstränge, die Biologin Kira mit ihrem zahmen Wolf Winslow, die für die Bundeswehr arbeitet, was ihrem Tierlieben naturell nicht so entspricht. Eben Soldat Tadik, wie du schon gesagt hast, DW7X, den Wolf mit PTBS und eben auch Kurierin und die frühere Extremsportlerin Maria, die jetzt tagsüber als Fahrradkurierin in Dölmo in dem Ort arbeitet und nachts als Drogenkurierin durch die Wolfszone fährt und für die deren Familie quasi durch ihre kaputte Karriere und alles vor die Hunde oder vor die Wölfe gegangen ist und die jetzt so auch die Scherben ihres Familienlebens mit ihrer Tochter, die bei ihrem Ex-Mann wohnt, ein Dorf weiter und so versucht zu jonglieren. Und also dann war klar für mich, Joe ist die Hauptperspektive und die rotieren und alle zusammen bewegen sich halt auf so einen Showdown zu und das, was dann die Struktur von Wolfszone geworden. Ich habe im Endeffekt für jede Figur einen eigenen Strang mehr ausgedacht und dann habe ich die so ineinander remixed und aufeinander abgestimmt in der Struktur und daraufhin dann mit dem Schreiben begonnen. Und mal habe ich 5 Joe-Kapitel geschrieben, mal habe ich die Kapitel in Reihenfolge geschrieben, wie sie sich abwechseln und mal aber auch 2 Wolfskapitel hintereinander. Hauptsache, es hat am Ende dann einfach zusammengeklickt alles. Und das klingt immer so ein bisschen, ich weiß nicht, seltsam, aber ich hatte selten so einen guten Fluss beim Schreiben wie bei Wolfszone. Und ich glaube tatsächlich, es hatte damit zu tun, was du vorhin auch gesagt hast. Es war eine schwierige Zeit für uns alle mit Corona, mit den Lockdowns und dann nebenbei noch das ganze Extremwetter zusätzlich. Aber dann Abend immer so am MacBook sitzen, voll konzentriert auf meinen Roman, mich schon darauf freuen, wieder ein paar Kapitel zu schreiben und da so abzutauchen und dann aber auch vieles zu verarbeiten auch. Das hat mir sehr geholfen damals und also war jetzt nicht therapeutisch, aber einfach diese Welt, in der ich mich da bewegt habe und mit den Themen umzugehen, die auch unsere Welt geprägt haben, weil auch Pandemie ist ja ein Thema der in Wolfszone. Ich habe es natürlich sehr zurückgefahren, weil ich wollte nicht, dass Menschen, die durch Corona erglitten haben, Menschen verloren haben, dass sie zu sehr getriggert werden. Wolfszone setzt im Endeffekt nach Corona und noch einer weiteren Pandemie ein, in einer Zeit aber, wo gerade keine Pandemie tobt. Nur wir wissen ja aus der Fachliteratur, dass es wahrscheinlich ist, dass wenn der Klimawandel voranschreibt, dass das auch weitere Pandemien begünstigen mag. Und dieses Szenario habe ich quasi zum Grundsetting von Wolfszone noch mitgenommen, dass neben den Cyborg-Wölfen und neben dem Klimawandel die Pandemie, dass das Auskommen aus einer Pandemie quasi ist so der Grundtenor noch. Also Maria beliefert zum Beispiel Menschen, die sich nicht mehr so wirklich in den Alltag eingefunden haben und hinter ihren Mauern bleiben, sag ich mal, in ihren Häusern und alles nur noch per Kurier kriegen. Der übliche Handschlag ist nicht mehr so üblich, wie es vor der nächsten Pandemie war. Es gibt Figuren auch, die halt vor ein paar Jahren dann in Corona jemanden verloren haben, sich deswegen verändert haben, kauzig geworden sind. Und das war dann schon meine Reaktion während des Schreibens auf die akute Corona-Wahrnehmung in unserer Realität.
Man merkt tatsächlich, dass da viel Gegenwart hineingeflossen ist, auch viel Reflexion über Gegenwart. Der Vorteil ist auch, dass man eben viele Anknüpfungspunkte hat. Weil du das Ganze eben nicht nur aus der, sage ich mal, eng rein detektivischen Perspektive von Joe erzählst, sondern eben auch mit den Hintergründen und mit den alltäglichen Problemen der anderen. Und so entsteht halt tatsächlich so ein gesellschaftliches Mosaik, wo man einige Konflikte, aber eben auch dieses Augenzwinkern nicht verliert. Auch bei der Lektüre hatte ich nicht das Gefühl, dass das Ganze in einen sehr depressiv-dystopischen Ton übergeht. Du hast immer wieder Passagen, wo man schmunzeln muss. Und ich weiß ja aus unseren Gesprächen, dass du ein großer Fan auch bist von Terry Pratchett und Co. In die Richtung geht natürlich Wolfszone nicht. Aber nichtsdestotrotz muss man, wie gesagt, immer wieder auch mal grinsen. Meist liegt das an den Persönlichkeiten der Leute oder daran, wie schrecklich überdreht die Gesellschaft ist. Und der Joe, der erdet einen dann immer so ein bisschen, ne? Und der nimmt einen mit seiner, ja, ich würde nicht sagen verblüffenden, aber schon mit seiner spürbaren Normalität. Also wie er Nachrichten einordnet, Presse einordnet und all das drumherum, das ganz große Brimborium. Da hat er eher, sag ich mal, den gesunden Menschenverstand, der da erdet, ne?
Ja, diese vielen Figuren ermöglichen es ja auch und auch die Nebenfiguren, dieses Mosaik aus ganz verschiedenen Stücken zusammenzusetzen und aus ganz verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Und ich hätte es auch nicht anders schreiben wollen. Der klassische Detektivroman wäre ja nur aus Joes Sicht gewesen. Dann wäre das Buch wesentlich kürzer geworden und ich hätte, glaube ich, nur aus Joes Sicht einfach nicht all diese Stimmungen einfangen können, dieses Potpourri an Meinungen reflektieren können. Und deswegen, ich habe auch jede Figur gleich gern geschrieben. Vielleicht gab es mal Zeiten, wo mir Joe oder Maria leichter von der Hand gegangen sind, ein bisschen situationsbedingt. Aber es war nie, dass ich gesagt habe, oh shit, jetzt steht wieder ein Kira oder ein DW7X-Kapitel an. Ich habe jeden Plot sehr gerne verfolgt, jede Nebenszene gerne geschrieben. Und es war wirklich eine sehr, sehr angenehme Schreiberfahrung mit relativ wenig Krampf und Kampf, weil Bücher entstehen nicht magisch nur durch den Mitternachtstanz mit der Muse, falls das jetzt so rüberkommen sollte gelegentlich. Manchmal muss man wirklich um die guten Kapitel kämpfen oder muss auch mal 10 Versionen schreiben oder muss den Baumstumpf erst mit der Kettensäge bearbeiten, bevor man mit einem feinen Werkzeug rankam. Aber bei Wolfszone hatte ich wirklich so ein gleichmäßiges, angenehmes Schreiben. Ich habe neulich zu jemandem gesagt, wenn sich alle Romane so schreiben würden wie Wolfszone, wäre mein Job wesentlich angenehmer.
Ja, kommen wir nochmal zur Ausrüstung. Und ja. Das Ganze heißt ja Cyberthriller und ein wenig zu Joe. Jetzt hast du da diesen Privatdetektiv, der mit seiner Logik unterwegs ist, seine Schlüsse zieht, der natürlich auch eine Vergangenheit hat und so weiter, das lasse ich jetzt mal weg. Aber der ist jetzt nicht unbedingt Hightech ausgerüstet, ne, sondern eher oldschool unterwegs mit so einem harten Schwinger.
Ja, er hat halt so ein Kraupen-Smartphone und hat halt auch die Befugnisse der reichen, mächtigen Rüstungsunternehmerin, mit der er sich in der Wolfszone relativ frei bewegen kann, sogar bis ins Bundeswehrlager reinkommt ohne Probleme. Er hat zum Beispiel eine sehr moderne Gesichtserkennungssoftware, die ihm natürlich aber nichts bringt, weil ja Lisa Kraupen diesen Verzerrer hat. Aber ansonsten ist er schon so vom alten Schlag. Er hat ja auch von einem Detektiv der Generation davor in Berlin das Handwerk von der Pike auf gelernt. Der war halt auch ein bisschen so oldschool. Und ich würde Joe auch so ein bisschen nicht technophob beschreiben, aber schon als jemand, der es ein bisschen handfester vielleicht mag, der die Technologie nutzt, wenn sie ihm Vorteile bringt, der aber auch die Nachteile kennt und deswegen ja die klassische Laufarbeit dann lieber zu Fuß macht zum Beispiel oder sich den Eindruck des Menschen vor Ort machen möchte in der direkten Gegenüberstellung und nicht nur durchs Videotelefon oder so. Das ist genauso viel Genre-Tradition tatsächlich wie einfach Charakterisierung von Joe und gibt ja auch immer mehr Menschen bei uns, die sagen, oh, ich verweigere mich Social Media, ich habe keinen Bock mehr drauf, ich lege meinen Account still oder sowas. Oder die sagen, ich tue auf meinem iPhone einstellen, dass ich 4 Stunden am Abend nicht mehr hingehe, damit ich mir bei meiner zwischenmenschlichen Interaktion oder beim Lesen nicht dauernd auf Instagram schaue oder sowas oder die Bildschirmstundenzähler und du schaust drauf und erschrickst, wie lange du wieder am Screen gehangen hast heute. Ich glaube, das ist alles so ein bisschen auch in Joe halt drin.
Ja, auch das trägt bei der Lektüre dazu bei, dass da so eine gewisse Erdung entsteht.
Ja. Ja, und auch wieder das, was ich vorhin beschrieben habe, dass du die Zukunft zwar hast und trotzdem in der Gegenwart bist. Also hätte ich ihnen jetzt zu viel Hightech gegeben, dann wärst du noch weiter in die Zukunftsliteratur und in die vor allem auch die Science-Fiction abgerutscht, was jetzt negativer klingt, als ich es meine. Aber es hätte ihnen, glaube ich, dem klassischen Krimi so ein bisschen entrissen, wenn Joe jetzt total der Hightech-Ermittler gewesen wäre mit vielleicht Hologramm-Sidekick, einer Watson-App und weißt schon, ja, das stand für mich auch nie zur Debatte. Ich wusste immer, dass Joe so eine Figur sein wird. Der macht ja sogar noch seine Notizen, gerade wenn es sensible Daten sind, die er nicht irgendwie verschriftlichen will in einem Dokument oder in der Cloud, macht er die ja tatsächlich noch von Hand mit einem Kugelschreiber in einem Notizbuch. Also
ja, ich fand das sehr sympathisch. Ja. Vielleicht liegt das auch in meinem Alter. Ich mag ja auch Science Fiction, wenn die wirklich mit Gadgets überfrachtet ist, wenn die cool gemacht sind. Aber ich denke, du hast da die richtige Entscheidung getroffen und vor allem auch eine richtige Balance. Denn wie gesagt, gibt es ja innerhalb dieser nahen Zukunft auch anderes, was eben schon weiter fortgeschritten ist.
Was zum Beispiel die automatisierte Müllabfuhr und sowas. Ja. Also. Oder Tanklaster mit Wasser, die zu von der Klimakrise gebeutelten, ausgetrockneten Bauernhöfen und landwirtschaftlichen Betrieben fahren. Und die sind zum Beispiel mit Autopilot. Also das ist ja schon Sci-Fi genug irgendwo ein Stück weit. Und durch diese Klaupenkampfläufer und alles, dann muss Joe, um die Erdung, die du schon angesprochen hast, wieder zu bemühen, da die menschliche Lo-Fi-Komponente. Das ist genauso, warum ist Maria eine Mountainbike-Fahrerin als Drogenkurierin? Naja, weil sie halt als Fahrrad einfach fast nicht wahrgenommen wird in dieser Hightech-Welt von den Scannern, wenn sie noch ein bisschen Tarnausrüstung dabei hat.
Ja, also mir hat Wolfszone gut gefallen, aber es gibt noch wesentlich interessantere Urteile über deinen Roman. Und zwar ja, von zwei bekannten Autoren der Fantastik. Ich zitiere mal als erstes Andreas Brandhorst. Der sagt zu Wolfszone: Wer wissen will, wie man ein Krimi Noir mit einem packenden Science-Thriller-Szenario kombiniert, muss Wolfszone lesen. Und hinzu kommt Andreas Eschbach, der sagt: Super spannend. Christian Endres Wolfszone hat mich bis in meine Träume verfolgt. Also ich glaube, mehr muss man dann auch gar nicht als Empfehlung sagen.
Ja, das war wirklich ein mega Feedback. Also ihr müsst euch das ja so vorstellen, es funktioniert ja so in der Verlagslandschaft. Wenn du ein Buch geschrieben hast, dann hättest du gerne, dass auf dem Backcover-Text ein werbewirksames Zitat von der Presse oder von einem Kollegen oder von einer Kollegin ist. Und dann dein Verlag und du, ihr schickt dann quasi das Manuskript herum und hofft, dass irgendein prominenter Kollege, den ihr kennt oder auch nicht kennt, Lust habt, es zu lesen, es gut findet und was Nettes dazu sagt. Und ich hatte vor Jahren mal durch ein Interview Kontakt zu Andreas Eschbach und wir sind uns auch schon mal vor 10, 12 Jahren kurz auf der Buchmesse über den Weg gelaufen, am Bastei-Stand in der Lounge, wo wir beide auf Termine gewartet haben. Und dann habe ich ihn einfach jetzt nach Jahren wieder angeschrieben und halt gesagt, hey, mein neuer Roman, würden Sie mal reinlesen, geht um Blurb. Und da hat er von vornherein klar gesagt, ich lese mal rein, es muss mir gefallen. Wenn es mir nicht gefällt, müssen wir gar nicht weiterreden. Und wenn es mir gefällt, dann schauen wir weiter, was wir machen. Und dann habe ich halt 2 Wochen Nägel gekaut, bis er sich wieder gemeldet hat.
Das kann ich mir vorstellen.
Und da kam eines Abends eine E-Mail und so nach dem Motto, hat mir wahnsinnig gut gefallen, super spannend und ist mir noch nie passiert, aber der Roman hat mich wirklich bis in meine Träume verfolgt und dann haben wir halt auch genau auch das als Blurb gemacht und dann hat auch Andreas Eschbach gleich gesagt, er würde gern einen zweiten Band mit Joe noch lesen, irgendwann mal, weil es ein cooler Ermittler ist und wie gesagt, stellt euch vor, das ist die Zeit, wo bis auf eure Beta-Reader, also so eine Handvoll Menschen und eurem Lektor noch niemand das Buch gelesen hat und ihr euer Stimmungsbarometer noch nicht so richtig in die weite Welt gehangen habt. Und dann kommt ein Kenner, ein Könner, ein Bestseller-Autor wie Andreas Eschbach und sagt sowas Nettes, das war so Anfang Februar, also kurz vor Produktion des Hardcovers, wo das Lektorat dann durch war und so ein Umschlag halt ging, der dann gebastelt wurde. Und in der Phase so ein wirklich nettes Feedback zu kriegen, fundiertes Feedback zu kriegen und noch so einen tollen Blurb, das ist balsam für die Autorennerven und natürlich sieht es hinten auch auf dem Backcover-Text super aus, sowas. Also ich hoffe es zumindest, dass es Leute dazu verleitet, noch ein bisschen sich mit dem Buch zu befassen und dann vielleicht auch zu kaufen.
Ja, das ist natürlich toll und vielleicht sogar so eine Art Ritterschlag, wenn man möchte, der auch zeigt, dass das, was du da geschrieben hast, was du gemacht hast, das auch ehrlich gesagt komplett unabhängig von den Zitaten hat das ja einen großen Wert. Du hast da ein Buch veröffentlicht, nicht dein erstes natürlich, aber nichtsdestotrotz deinen ersten Cyberthriller und der liegt, vielleicht auch wie die Prinzessin, dann plötzlich in der Buchhandlung neben einigen Autoren, denen du nachgeeifert hast. Ich glaube, darüber hast du auch getwittert.
Ja, genau, das ist ziemlich verrückt. Also mein Stil und mein Schreiben sind wahnsinnig von Dom Winslow, dem amerikanischen Krimi-Autor, beeinflusst. Und Don Winslow hat jetzt dieses Jahr mit seinem letzten, neuesten Roman City in Ruins, der eine Mafia-Trilogie abschließt, hat er seine Karriere beendet. Er ist jetzt 70, er wollte on top aufhören und er will sich jetzt zukünftig nur noch seinem Aktivismus, seinem Online-Aktivismus gegen Trump und die Republikaner widmen. Und Don Winslow war für mein Schreiben wirklich, also Terry Pratchett hast du vorhin schon mal genannt und auch Tolkien, die waren auf ihre Art und Weise sehr einflussreich, aber rein auf den Sound, dieses kantige, coole, hoffentlich, das war Don Winslow, da habe ich so 2010 einen seiner Romane gelesen, der mich sehr beeinflusst hat und beeindruckt hat und seitdem ist das der Stil, den ich so für mich auch weiterentwickelt oder entwickelt habe aus meinem Stil heraus und jetzt liegt quasi, Wolfszone ist am 15. Mai erschienen und jetzt am 21. Mai, keine ganze Woche später, ist eben City in Ruins auf Deutsch erschienen und die liegen jetzt wahrscheinlich in manch einem Thalia auf dem Krimi-Neuheitentisch nebeneinander, Cover an Cover. Ich und mein großes Vorbild Don Winslow mit seinem letzten Roman. Das ist ein bisschen surreal. Das ist, wie gesagt, nicht mein erstes Buch. Die Prinzessinnen haben auch ganz viel Liebe erfahren im Buchhandel, lagen gestapelt auch in den Thalias. Aber ich lag neben Tolkien und Gaiman und George Martin. Aber jetzt wirklich mit diesem Roman, in dem auch so viel Don Winslow steckt und nicht umsonst heißt der zahme Wolf in Wolfszone Winslow. Es wird sogar explizit erklärt, dass es ein Tribut an Don Winslow ist, weil in meinem Roman lesen die Menschen auch. Es wird Ian Rankin gelesen. Ivy Pushoda, Becky Chambers wird gelesen, Ian Rankin, Joe Dansinger ist auch eine Anspielung auf Harry Bosch, weil er auch nach einem Künstler benannt ist von Michael Connelly. Ja, und jetzt neben einem Roman von Don Winslow zu liegen, ist schon Wahnsinn. Das ist was ich habe vor 20 Jahren, 25 Jahren irgendwann mal ein Heine-Buch als Teenager in Händen gehalten und habe gedacht, eines Tages möchte ich mit einem eigenen Roman bei Heine sein. Und dieser Traum sozusagen oder dieses Ziel ist in Erfüllung gegangen und habe ich jetzt erreicht. Aber jetzt liege ich halt auch echt noch neben Don Winslow auf dem Buchstapel. Und mehr geht erstmal nicht. Und ob sich's jetzt gut verkauft und alles, das liegt jetzt im Moment nicht in meiner Hand. Aber es ist schön, schon mal so weit gekommen zu sein und in diesem Umfeld da jetzt sein zu dürfen und mit einem Blurb von Andreas Eschbach und neben Don Winslow und den Großen da, das ist schon... Ist was Besonderes für mich auf alle Fälle, nach wie vor.
Ja, das ist eine wunderbare Geschichte. Man hört ja deine Begeisterung immer noch raus. Also da ist noch genug Energie da, für was auch immer in der nahen Zukunft bei Christian Endres.
Danke auch fürs Zuhören und für die Aufmerksamkeit für mein Schaffen und jetzt explizit Wolfszone. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr demnächst in einen Buchladen in den Thalia oder so geht und neben dem neuen Roman von Don Winslow auch Wolfszone von mir mitnimmt.
Das kann ich euch nur wärmstens empfehlen, denn ich hatte auch viel Spaß mit Joe Dansinger. Und eines kann ich euch versprechen, vom Christian hört ihr auf Spielvertiefung auch in naher Zukunft noch einiges, denn ich kann mir vorstellen, dass wir uns weiter durch die Fantastik wühlen. Und falls ihr das mögt, unterstützt mich doch gerne mit einem Abo über Steady, dann kann ich dieses kleine Magazin weiter etablieren. Ich wünsche euch am Ende wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.